Es gibt Geschichten in der Bibel, die uns tief erschüttern, weil in ihnen großes geistliches Potenzial und tiefer Fall unmittelbar nebeneinander stehen. David, der Mann nach Gottes Herzen, ist ein solches Beispiel, von Gott erwählt, gesalbt, gebraucht und doch in der Lust des Fleisches schwer gestrauchelt. Gerade diese Spannung zwischen Berufung und Versagen, zwischen Verheißung und Gericht macht deutlich, wie ernst Gott Sünde nimmt und wie treu er dennoch an seinem Plan festhält. Wer die Geschichte Davids und seiner Familie verfolgt, spürt, dass persönliches Verhalten nie nur privat bleibt, sondern Spuren in der nächsten Generation hinterlässt. Zugleich leuchtet darin die Frage auf, wie Gottes Gnade mitten im Gericht zum Tragen kommt und wie Christen heute in einer von sexueller Unreinheit geprägten Kultur bewahrt leben können. Gottes Souveränität und sein Plan mitten im Versagen des Menschen. Wenn man die Bücher Samuel als Ganzes liest, fällt auf, wie unruhig und widersprüchlich die Geschichte Israels verläuft, Aufbrüche und Rückfälle, Siege und tiefes Versagen, treue Propheten und untreue Könige. Unter dieser wechselnden Oberfläche steht jedoch ein unveränderlicher Gott, der seine Absicht nicht aufgibt. Er erwählt sich David, salbt ihn, führt ihn durch Jahre der Verfolgung und setzt ihn schließlich auf den Thron. Damit verfolgt er mehr als nur eine politische Stabilisierung Israels, er zeichnet die Linie hin zu Christus, dem wahren Sohn Davids. In David und seinem Königtum deutet sich an, was Gott letztlich will, ein Reich, in dem er selbst inmitten seines Volkes wohnt, eine Wirklichkeit, die sowohl göttlich als auch menschlich ist, das Königreich Gottes und der Leib Christi. Die Bücher Samuel enthüllen Gottes Souveränität und Gottes Ökonomie. Gott ist souverän, er steht hinter allem und jedem. Er ist völlig fähig, das auszuführen, was er will, entsprechend dem Verlangen seines Herzens und gemäß seiner ewigen Ökonomie. Gott wünscht, sich selbst in Christus in sein auserwähltes Volk hineinzuwirken und sich selbst und sie zu einem organischen Gebilde zu machen. Das bedeutet, dass der durch einen Prozess gegangene und vollendete dreieine Gott sich selbst in Christus in das innere Sein seines auserwählten Volkes hineinbaut, um eine Konstitution zu haben, die sowohl göttlich als auch menschlich ist. Ein solches Gebilde wird das Königreich Gottes, der Organismus des dreieinen Gottes und der organische Leib Christi genannt. Gerade deshalb ist Davids Fall so erschütternd. Der Mann nach Gottes Herzen missbraucht seine Königswürde für Ehebruch und Mord. Auf menschlicher Ebene scheint damit alles verloren, die Glaubwürdigkeit des Königs, die Reinheit des Hauses, der Friede im Volk. Doch Gottes Plan zerbricht nicht an Davids Schuld. Er ändert seine Ziele nicht, wohl aber seine Wege mit David. Der Herr handelt mit ihm in heiliger Strenge, aber er lässt ihn nicht fallen. Später wird aus derselben Verbindung, in der so viel Schuld liegt, Salomo geboren, von dem es heißt, dass der Herr ihn liebte. So wird sichtbar, wie Gott sogar das Versagen seiner Diener in seine Heilsgeschichte einwebt, ohne seine Gerechtigkeit preiszugeben. Im Licht des Kreuzes wird diese Spannung vollkommen, was David nur teilweise erlebte, fiel in ganzer Schwere auf Christus, damit Gott zugleich gerecht und barmherzig sein kann. Dieser Blick bewahrt davor, menschliche Sünde zu verharmlosen, und schenkt zugleich Trost, unser Scheitern hat Gewicht, aber es ist nicht das letzte Wort. Über allen Brüchen bleibt der Herr derselbe, treu in der Verheißung, konsequent im Gericht und unbeirrbar auf das Ziel aus, sich selbst in Christus in sein Volk hineinzubauen. Dass Gott seine Geschichte trotz menschlicher Abwege weiterführt, ist keine Einladung zur Leichtfertigkeit, sondern eine stille Ermutigung. Nichts, was Menschen zerstören, übersehen oder verspielen, zwingt Gott in die Resignation. Wer auf Christus blickt, erkennt, die Linien, die Gott sieht, reichen weiter als unsere Erfolge und tiefer als unsere Niederlagen. Das macht ernst und zugleich zuversichtlich, ernst, weil Heiligkeit nicht verhandelbar ist, zuversichtlich, weil Gottes Hand nicht loslässt, wo er einmal begonnen hat. Und David tröstete seine Frau Bathseba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Die Betrachtung von Davids Aufstieg und Fall lädt dazu ein, das eigene Leben nicht als eine Kette isolierter Episoden zu sehen, sondern im Licht von Gottes größerem Handeln. Wer sich von der Schwere eigener Fehler bedrängt fühlt, darf wissen, Gottes souveräne Absicht, in Christus ein Reich und einen Leib zu gewinnen, trägt stärker als jedes Versagen. Das schenkt Mut, sich der Wahrheit zu stellen, umzukehren, sich dem Wirken Christi neu zu öffnen und dabei innerlich ruhig zu werden, Der Herr der Geschichte bleibt derselbe, auch wenn wir schwanken. Die Lust des Fleisches und ihre weitreichenden Folgen. Davids Sturz begann nicht mit dem Mord an Uria, sondern viel früher und viel leiser. Schon in Hebron sammelt er sich Frauen, und mit ihnen wachsen ihm Söhne, die später eine tragende Rolle in seinen familiären Katastrophen spielen. Es heißt, und es wurden David in Hebron Söhne geboren, sein Erstgeborener war Amnon, von Ahinom, der Jezreeliterin, und der sechste Jitrim, von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. Hinter dieser nüchternen Aufzählung steht ein Herz, das sich im Blick auf die Lust des Fleisches nicht begrenzen lässt. Was vor Menschen als königliche Größe erscheinen mag, ist vor Gott bereits ein Riss in der inneren Struktur. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, versagte in der Sache der Lust des Fleisches. Sein Mangel bestand darin, dass er sein Fleisch nicht zügelte. Als er im Alter von 30 Jahren in Hebron zum König gekrönt wurde, hatte er bereits mindestens 6 Frauen. Später missbrauchte er seine Königswürde, indem er Uria ermorden ließ und ihm seine Frau nahm. In seiner Schöpfung hat Gott verordnet, dass der Mensch eine Frau haben soll, damit aus ihm gottesfürchtige Kinder hervorgehen. Gottes Ordnung ist klarer und zugleich zarter, ein Mann, eine Frau, ein Bund, in dem der Herr selbst Zeuge ist. In Maleachi heißt es, deswegen weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und unmittelbar wird hinzugefügt, dass dieses eine auf Nachkommenschaft von Gott zielt. Wo diese Ordnung verlassen wird, zerbrechen nicht nur Ehen, es werden geistliche Linien beschädigt. In Davids Haus treten nach seinem Fall zerstörerische Muster offen hervor, Amnon vergewaltigt Tamar, Absalom tötet Amnon und erhebt sich gegen seinen Vater. Was zunächst verborgen und von Macht überdeckt war, bricht in seinen Kindern auf. Die Lust des Fleisches bleibt nie privat, sie spinnt sich durch Beziehungen, Familien, Gemeinden und ganze Völker. Die Geschichte Salomos verstärkt diese Warnung. Obwohl ihm Gott Weisheit schenkt wie keinem vor ihm, heißt es später, und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Gerade in dem Bereich, den sein Vater nicht vor Gott ordnen ließ, setzt sich die Linie fort und führt in die Götzenanbetung. Die Schrift verschweigt nicht, dass unsere verdeckten Kompromisse oft dort weiterwirken, wo wir am verletzlichsten sind, in den Menschen, die uns anvertraut sind. Dieser Spiegel ist unbequem, aber heilsam. Er zeigt, wie zerstörerisch ungezügelte Begierde ist, nicht nur moralisch, sondern im Kern geistlich, weil sie die Beziehung zu Gott und die Durchlässigkeit unseres Lebens für sein Wirken untergräbt. In dieser Klarheit liegt zugleich eine große Ermutigung. Wo Gottes Wort die Lust des Fleisches entlarvt, will es nicht beschämen, sondern befreien. Die Grenzen, die der Herr um Sexualität, Ehe und Beziehungen gezogen hat, sind kein enger Käfig, sondern Schutzräume für Herzen, Kinder und für das Zeugnis seiner Gemeinde. Wer lernt, die eigene Schwachheit nüchtern zu sehen und sich im Licht Gottes nicht zu entschuldigen, sondern ihm zuzustimmen, erfährt, dass seine Gnade stärker ist als alte Muster. Aus Bereichen, in denen die Lust des Fleisches zerstört hat, kann unter der Hand des Herrn ein neues, geheiligtes Maß erwachsen, das nicht nur das eigene Leben, sondern auch die nächste Generation segnet. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Die weitreichenden Folgen von Davids Versagen machen nachdenklich, weil sie den Zusammenhang zwischen verborgenen Begierden und sichtbaren Verwüstungen offenlegen. Gleichzeitig öffnet sich darin ein Weg, Gott stellt seine gute Ordnung nicht zurück, sondern bietet in Christus die Kraft, die Lust des Fleisches nicht länger bestimmen zu lassen. Wer sich innerlich nicht mehr rechtfertigt, sondern Gottes Sicht annimmt, erlebt, dass der Heilige Geist neue Sensibilität schenkt, Beziehungen heiliger werden lässt und ein anderer Ton in Familien und Gemeinden hörbar wird, ein Ton der Treue, der Reinheit und des Schutzes. Gottes gerechte Züchtigung und die rettende Kraft des pneumatischen Christus. Auf Davids Sünde antwortet Gott nicht mit Schweigen, sondern mit einem klaren, regierenden Eingreifen. Das erste Kind, das aus der Verbindung mit Bathseba hervorgeht, stirbt. Die Schrift berichtet nüchtern, und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei. Später erfasst die Unruhe seine ganze Familie, und auch politisch bleiben die Folgen nicht aus. In einem späteren Aufstand ruft Sheba: Wir haben keinen Anteil an David. Wir haben kein Erbteil an Isses Sohn. Jeder zu seinen Zelten, Israel, und viele folgen ihm. Davids persönliches Versagen wird zum Riss im Volk. Damit zeigt Gott, dass seine Liebe keine blinde Nachsicht ist. Er nimmt die Sünde seiner Geliebten ernster als sie selbst und handelt an ihnen regierend, oft über Generationen hinweg. Außerdem haben Gottes Züchtigung und sein regierendes Handeln an denen, die ihn lieben, immer Auswirkungen auf ihre Kinder. Doch dieser ernste Zug ist nie das Einzige, was von Gott zu sagen ist. Mitten in der Züchtigung lässt er David nicht fallen. Aus derselben Verbindung, über der so viel Dunkel liegt, schenkt Gott einen Sohn, von dem es heißt, und der Herr liebte ihn. Und durch den Propheten Nathan erhält er den Namen Jedidscha, Geliebter des Herrn. Gericht und Gnade treffen sich, ohne sich aufzuheben. In Christus wird diese Spannung endgültig gelöst. Was die Züchtigung im Hause Davids nur andeutete, geschieht am Kreuz in voller Tiefe. Der Sohn Davids trägt die Strafe, damit Gott seine Gerechtigkeit nicht verleugnen muss und doch Freispruch gewähren kann. Zugleich bleibt Gott auch nach Golgatha ein regierender Gott. Die Konsequenzen unseres Handelns nimmt er ernst, aber nicht mehr als rohes Strafgericht, sondern als väterliche Zucht für seine Kinder. Die neutestamentliche Perspektive fasst das zusammen, wenn es heißt: Diese Dinge nun sind jenen als Beispiel widerfahren und wurden zu unserer Zurechtweisung geschrieben, zu denen die Enden der Zeitalter gekommen sind. Die Geschichte Israels, das Haus Davids, die Spaltungen des Reiches, all das ist nicht bloß Vergangenheit, sondern Spiegel und Warnung für die Gemeinde. Zugleich hat sich die Lage verändert, der verherrlichte Christus ist als lebensspendender, pneumatischer Christus bei und in den Seinen. Er ist keine entfernte Hilfe, sondern eine innewohnende, installierte, automatische und innerlich wirkende Realität, die bewahrt, korrigiert und stärkt. Wer in dieser Gegenwart lebt, erfährt, dass Gottes Züchtigung ihn nicht zerbricht, sondern aus der Macht der Sünde herausführt und in eine tiefere Gemeinschaft hineinbringt. So ist die Verbindung von Gottes gerechtem Gericht und seiner rettenden Gnade kein theoretisches Spannungsfeld, sondern ein Raum, in dem ein glaubender Mensch reifen kann. Die Beispiele des Alten Testaments nehmen die Leichtfertigkeit, aber sie rauben nicht die Hoffnung. Im Gegenteil, sie zeigen, wie treu Gott seine Kinder auch durch schmerzliche Korrekturen hindurch begleitet. Unter der Hand des pneumatischen Christus können selbst die Spuren früherer Fehlentscheidungen zu Wegen werden, auf denen Demut, Wachsamkeit und ein neues Vertrauen wachsen. Wer das erkennt, beginnt Gottes Züchtigung nicht mehr als fernes Drohbild zu sehen, sondern als die ernsthafte, aber liebevolle Fürsorge eines Vaters, der sein Kind nicht der Sünde überlässt. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, dass das Kind tot sei, denn sie sagten: Siehe, als das Kind am Leben war, haben wir zu ihm geredet, und er hat nicht auf unsere Stimme gehört. Wie könnten wir zu ihm sagen: Das Kind ist tot? Er würde Unheil anrichten. Und er sandte durch den Propheten Nathan hin, und der gab ihm den Namen Jedidscha um des Herrn willen. Die Betrachtung von Davids Weg unter Gottes Züchtigung lädt dazu ein, die eigene Geschichte nicht nur unter dem Aspekt von Schuld oder Erfolg zu lesen, sondern unter dem Blick eines Vaters, der gerecht und barmherzig ist. Wo frühere Entscheidungen bis in die Gegenwart nachwirken, darf der Glaubende wissen, in Christus ist das endgültige Gericht getragen, und die fortdauernden Konsequenzen sind eingebettet in ein regierendes, heilendes Handeln Gottes. Die Nähe des pneumatischen Christus macht daraus keinen Anlass zur Bitterkeit, sondern eine Gelegenheit, tiefer in die Heiligkeit, die Wachsamkeit und die Freiheit der Kinder Gottes hineinzuwachsen. Herr Jesus Christus, du kennst die Tiefe unseres Herzens und weißt um unsere Schwachheit, die wir manchmal selbst nicht sehen wollen. Danke, dass du mitten in menschlichem Versagen nicht von deinem Plan ablässt, sondern in Gerechtigkeit richtest und in Gnade wiederherstellst. Lehre uns eine heilige Ehrfurcht vor dir, damit wir die Lust des Fleisches nicht verharmlosen, sondern unser Leben im Licht deiner Heiligkeit betrachten. Stärke in uns das Wirken deines Geistes, dass unsere Gedanken, unsere Blicke und unsere verborgenen Wünsche unter deiner guten Herrschaft stehen. Lass aus unserem oft zerbrochenen Leben dennoch etwas hervorgehen, das dich ehrt und kommende Generationen zum Segen wird. Bewahre dein Volk in dieser Zeit, reinige deine Gemeinde und erfülle uns neu mit der Kraft deiner rettenden Gegenwart. In dir allein ist unsere Hoffnung, unsere Reinigung und unser Friede. Amen.